Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Pandemie ist mit voller Wucht zurück. Staat und Gesellschaft erleben einen Stresstest ohnegleichen. Die Politik navigiert auf Sicht. Rapide verschwindet das Vertrauen in die Entscheidungskompetenz der Bestimmer, verstärkt durch eine abgewählte und eine noch nicht intronisierte Regierung. Auch die Spannkraft der Wirtschaft gerät wieder an Belastungsgrenzen. Nicht nur im Inland, auch der globale Kreislauf stockt. Es kommt zu Rhythmusstörungen und Stenosen. Resilienz und Immunabwehr sind unterschiedlich verteilt. Legt sich dann in der Hauptschlagader Suezkanal mal ein Containerriese quer, zeigt sich schlagartig die Verletzlichkeit des Systems. Arbeitsteilung zwischen Brain Trust Europa und Werkbank Asien oder Afrika arbeitet mit fragwürdig gewordener Kostenrechnung. China hat ohnehin keine Lust mehr auf diese Rollenverteilung. Die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steht erstaunlicherweise keineswegs im Rampenlicht der Aufmerksamkeit. Blutspenden aus dem Steuersäckel können akute Notlagen noch abfedern. Aber wir brauchen dringend ein hellwaches Nachdenken über die nahe und mittlere Zukunft. Alte ökonomische Säulen tragen nicht mehr. Das Fluten der Märkte mit Kaufkraft bei gleichzeitigem Rückgang der Produktion bedeutet Inflation. Die ist politisch gewollt. Nullzins und Inflation sind probate Entschuldungsstrategien für Staatshaushalt. Wahr bleibt, die Ökonomie entscheidet über unsere Zukunft. Bill Clinton wusste Bescheid. It's a economy stupid, sagte er seinem Volk. Dort und damals verstand man den archimedischen Punkt des modernen, handlungsfähigen Staates und das Interesse am Inhalt des eigenen Portemonnaies. Ohne florierende Wirtschaft kann der Staat nichts verteilen. Soziale Leistungen wären so wenig finanzierbar wie Sicherheit und Umweltschutz. Wir warten auf kluge Investitionen für eine moderne Infrastruktur. Wir warten auf den Abbau bürokratischer Hemmnisse. Wir warten auf intelligentere Vernetzung. Wir warten auf neue Technologien zur Klimakrise. Wir warten auf ein neues Management der Gefahrenabwehr in der digitalen Risikogesellschaft. Es zeigt sich, dass manche Staaten mit der Situation erstaunlich gut klarkommen. Darunter sind solche, die wir lange vom hohen Ross als gestrig und schwerfällig verachtet haben. Die Herausforderung ist für alle gleich, aber offenbar gibt es Unterschiede der Lernbereitschaft und des realistischen Zupackens. Wir haben einen großartigen, erfahrenen Experten eingeladen. Der wird uns sicher die Schuppen von den Augen reiben und die Scheuklappen abnehmen. Der Professor Dr. Justus Hauka ist Direktor eines bedeutenden Institutes für Wettbewerbsökonomie, DICE, an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Sehr herzlich willkommen und großen Dank für die Bereitschaft, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Wie gewohnt und geschätzt wird Herr Michael Hirz, ehedem Programmchef des Senders Phoenix, das Gespräch mit Ihnen führen. Auch ihm ein herzliches Willkommen. Ich schalte voller Neugier um auf Empfang.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag, Herr Professor Hauka.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Hauka, wir haben gerade noch mal das berühmte Zitat von Bill Clinton gehört. It's the economy, stupid. Also Zustand und Entwicklung der Wirtschaft sind von zentraler Bedeutung. Das haben wir ja gelernt inzwischen. Wie ist denn Stand heute der Zustand unserer Wirtschaft, unseres Wirtschaftssystems nach 16 Jahren Angela Merkel und nunmehr fast 2 Jahren Pandemie?
Es ist ein gemischtes Bild, würde ich sagen. Wir sind im Prinzip in einem guten Zustand nach wie vor. Wir haben ja gesehen, wir sind wirtschaftlich zumindest verhältnismäßig gut durch die Pandemie bisher gekommen, wenn man das mit anderen Staaten zumindest vergleicht. Und nach wie vor haben wir weniger das Problem, dass etwa eine Rezession oder Ähnliches drohen würde. Die Themen sind ja eher Fachkräftemangel und Ähnliches. Also die Zeichen stehen eigentlich ganz gut. Aber gleichwohl würde ich sagen, es sind auch einige Dinge liegen geblieben, die eher mittel- bis langfristig sich nachteilig auswirken können. Wir sehen zwei große Themen im Bereich Klimapolitik. Da haben wir wirklich eine Herkulesaufgabe jetzt vor uns. Wenn die Ziele des Klimaschutzgesetzes beziehungsweise das 1,5-Grad-Ziel oder die Verpflichtung aus dem Pariser Abkommen erfüllt werden sollen. Und das Zweite, und ich glaube, das haben wir in der Pandemie sehr deutlich gemerkt, ist der Staat selber nicht mehr so modern, wie wir uns das wünschen würden. Im Bereich der Digitalisierung und auch der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung, da ist einiges doch im Argen. Das ist momentan noch in einem Zustand, wo wir sagen würden, das macht nichts, die Wirtschaft floriert trotzdem, aber das kann natürlich langfristig nicht so weitergehen.
Sie haben ja einen durchaus internationalen Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit. Wie schätzen Sie das denn im internationalen Vergleich ein? Also wie robust ist unser System im Vergleich eben zu anderen großen Wirtschaftsräumen?
Ich will das nicht schlecht reden, aber es gibt ein paar Dinge, die wir anpacken müssen. Das sind so ein paar verhältnismäßig, sage ich mal, einfache Dinge. Man sieht eben, dass die letzte Unternehmenssteuerreform über 10 Jahre her ist. Da stand Deutschland dann im Vergleich, im OECD-Vergleich ganz gut da. Mittlerweile haben wir eine recht hohe Steuerlast. Das macht den Standort nicht unbedingt attraktiver. Wir haben relativ hohe Energiekosten, die nicht nur bedingt dadurch sind, dass wir jetzt auf erneuerbare Energien setzen, sondern auch, weil da viele steuerliche Lasten drin sind in den Energiepreisen. Das sind Dinge, die man vielleicht anpacken kann. Und was eigentlich längerfristig mir mehr Sorgen macht, sage ich mal so, ist, dass wir eine gewisse schwindende Innovationsdynamik sehen. Also wenn man sich anguckt, der Weltmarktanteil bei den Patentanmeldungen, dann ist der in Deutschland stark rückläufig. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in China sehr viel mehr mittlerweile auch geforscht wird etc. Und das ist langfristig eine gewisse Sorge, weil das heute sich noch nicht so ausspielt. Aber das sind natürlich die Märkte, in denen in Zukunft Profite gemacht werden. Man sieht das auch im Übrigen, wenn wir uns mal angucken, es gibt immer so eine schöne Liste mit den sogenannten Einhörnern, den Unicorns, also den Startups, also Unternehmen, die noch nicht 10 Jahre alt sind, die aber schon mehr als 1 Milliarde Euro wert sind. Da gibt es ungefähr 800 von auf der Welt und keine 20 davon sind in Deutschland. Ungefähr die Hälfte davon ist in den USA. Das sind also die potenziellen zukünftigen Weltmarktführer. Das macht mir so ein bisschen Sorge, muss ich zugeben. Das Thema Innovation ist aus meiner Sicht zu sehr vernachlässigt worden in der Vergangenheit. Hier müssen wir tatsächlich mehr tun, stärker wieder Innovationen anreizen über Steuern oder steuerliche Vorteile, über Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen. Da gibt es einiges zu tun, würde ich sagen, für die nächste Bundesregierung.
Auf das, was die künftige Regierung, die ja wohl eine Ampelkoalition werden wird, tun müsste, können wir gleich noch kommen. Aber nochmal einen Augenblick zurück zum internationalen Standort. Man sieht ja schon seit langem auch in den USA gewisse protektionistische Tendenzen. Die hat es auch schon vor Trump gegeben. Biden, der ein Demokrat ist, kommt aus einer Partei, die ohnehin eine leichte Neigung hat zu Protektionismus. Gleichzeitig schottet ja auch China als zweiter großer Wirtschaftsraum seine Wirtschaft stark ab gegenüber Wettbewerbern aus anderen Bereichen. Was heißt das für einen so von der Globalisierung und vom internationalen Austausch abhängigen Wirtschaft wie Deutschland?
Also wenn sich dieser Trend zur Globalisierung tatsächlich umkehren sollte, dann wäre das für den Standort Deutschland sehr schädlich. Deutschland war zweifelsohne einer der großen Gewinner der Globalisierung. Ich bin aber noch skeptisch, ob das wirklich ein dauerhaftes Phänomen ist, dass man wieder sozusagen sich stärker nationalisiert oder ob das doch ein temporäres Phänomen ist und nicht doch die Globalisierung letzten Endes weitergehen wird. Denn man darf nicht vergessen, gerade Asien war natürlich auch ein großer Gewinner der Globalisierung. Ohne die Globalisierung wäre diese dramatische Verbesserung der Lebensverhältnisse, die es ja in Asien in den letzten 30, 40 Jahren gegeben hat, gar nicht möglich geworden. Also eigentlich muss man sagen, ist gerade aus asiatischer Perspektive die Globalisierung eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die nicht nur das Einkommen der Bevölkerung in Asien ist gestiegen, sondern auch andere wichtige Parameter wie die Lebenserwartung, die Säuglingssterblichkeit ist gesunken etc. Also man sieht eigentlich, das Leben in Asien viel besser geworden. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie sich internationalisiert haben. Und von daher bleibe ich Optimist, dass letzten Endes doch die Globalisierung weiter voranschreiten wird und das momentan eher eine Atempause ist als eine Trendumkehr.
Gucken wir nochmal auf die jetzt demnächst startende Regierung. Sie will ja kräftig investieren, so viel wissen wir schon. Sie will aber gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten. Sie will die Steuern nicht erhöhen. Das hört sich erstmal, wenn man es ganz schlicht betrachtet, ja an, als wäre das so ein bisschen Voodoo-Economy. Also ein bisschen wünsch dir was. Ist das in Deckung zu bringen mit der Realität, was da im Augenblick so als Leitplanken eingezogen worden ist?
Ich würde sagen, das ist ein sehr optimistisches Szenario, um das mal so zu formulieren. Das setzt natürlich schon voraus, dass es doch ein erhebliches Wachstum geben wird, dass es weiter so gut läuft wie in den letzten 15 Jahren, wo wir ja auch aus der letzten Finanzkrise letztendlich durch Wachstum herausgekommen sind. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, ob man, ich sehe schon an einigen Ecken und Enden, scheint man da doch Kompromisse zu machen. Eine Zuckersteuer kann man sich dann doch vorstellen. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ja ein Verfechter der Cannabis-Legalisierung bin. Die Cannabis-Steuer.
Da haben wir auch eine aktuelle Studie zugemacht und errechnet, dass der Staat einen Milliardengewinn machen wird, beziehungsweise Einnahmen haben wird aus einer legalisierten Cannabis-Regel.
Genau, also von daher an verschiedenen Ecken und Enden sagt man, na gut, die Zuckersteuer scheint ja auch im Programm zu stehen. Kann man dann doch noch mal ein paar Steuern erhöhen, vielleicht nicht die klassischen Steuern, die man bisher hatte. Und man darf nicht vergessen, es gibt auch noch andere Einnahmen, der CO2-Preis, da sind sich ja doch viele einig, soll steigen. Ob das jetzt über eine Steuerlösung, über eine Zertifikatelösung ist, ist da auch nicht so wichtig letztendlich, würde ich sagen. Aber die Einnahmen fallen ja nun auch erstmal, egal ob es ein Zertifikateverkauf oder eine Steuer ist, dem Staat zugute. Das sind ja alles Themen, wo es doch mehr oder weniger scheint mir Konsens zwischen den Ampelparteien geht. Von daher scheint mir dieses Thema keine Steuererhöhung sich primär auf die schon bestehenden Steuern, also die Einkommensteuer, die Lohnsteuer zu beziehen.
Die glauben an den Erfindungsreichtum der Regierung, die dann eben zwar bestehende Steuern nicht erhöht, aber Steuer ausdenkt.
Sagen wir es mal so, die Kreativität der Bürokratie und des Staates ist nicht besonders hoch im Allgemeinen, aber im Bereich der Steuern ist das anders. Da scheint der Erfindungsreichtum doch recht ausgeprägt zu sein.
Aber das muss doch einen überzeugten Marktwirtschaftler wie Sie eher stören, diese Vorstellung, dass eben Geld eben aus dem Markt gezogen wird und in die Hände des Staates kommt.
Das kommt immer darauf an, was da besteuert wird. Also erstmal, wenn man denkt, so Dinge wie eine Cannabis-Steuer, eine Zuckersteuer, eine Tabaksteuer, eine Benzinsteuer, da wird man sagen, das sind ja alles vernünftige Steuern, weil da letztendlich...
Alkohol fehlt jetzt noch.
Alkohol fehlt noch, genau. Also der ist ein bisschen differenzierter besteuert. Branntweinsteuer, Schaumweinsteuer, Biersteuer. Ja, das sind ja im Grunde vernünftige Steuern, weil man sagt, damit werden auch Kosten letztendlich internalisiert, die sonst nicht berücksichtigt werden. Und der Staat andererseits braucht ja auch Geld. Der macht ja viele vernünftige Dinge. Bestimmte Dinge kann der Markt nicht leisten. Und dafür braucht der Staat Geld. Das sind sowohl ganz normale, wir nennen das öffentliche Güter, nicht, die der Staat bereitstellen muss, aber auch für eine Umverteilung muss der Staat in einem gewissen Umfang sorgen. Sonst ist das einfach kein durchhaltbares Gesellschaftsmodell, in dem nicht ein gewisser sozialer Ausgleich geschaffen wird. Das wissen wir, glaube ich, in Deutschland seit der Erfindung der sozialen Marktwirtschaft ganz gut, dass das nicht anders geht. Also von daher bin ich da gar nicht so skeptisch, aber gleichwohl haben Sie recht. Es gibt natürlich auch die Befürchtung, und die ist auch nicht immer ganz zu Unrecht, dass wenn der Staat zu viel Geld hat, er auch anfängt, Unsinn zu machen mit dem Geld und eigentlich das Geld in Dinge hineinzustecken, die nicht unbedingt besonders sinnvoll sind. Von daher, diese Balance zu finden, ist immer ein schwieriges Thema, aber das macht Ökonomie oder Gesellschaftswissenschaften, glaube ich, auch spannend.
Nun ist es ja nicht so, dass der Staat zu wenig Steuern eingenommen hat, auch in den guten Jahren, die hinter uns liegen. Was müsste denn da eigentlich im Augenblick getan werden? Also diese Forderung nach Steuersenkung ist ja für einen Marktwirtschaftler erst etwas, was er gut finden muss, weil er sagt, dann bleibt das Geld da, wo es hingehört. Es wird dann investiert und rechnet sich dann auf lange Sicht doppelt und dreifach. Wir haben aber eher ja so eine Tendenz dann, da auch Geld rauszuziehen, das aber dann eben nicht investiv zu verbrauchen, sondern konsumtiv. Also wenn ich mir ansehe, dass ja ein Drittel oder ich glaube sogar knapp mehr als ein Drittel der staatlichen Einnahmen ja ohnehin in die soziale Umverteilung geht, dann ist das ja nicht wenig. Trotzdem haben wir im Augenblick einen riesen Schuldenberg, den wir vor uns herschieben. Und auch in den guten Jahren hatte man nicht den Eindruck, er wird wirklich kleiner. Wie bewerten Sie diese Situation und was muss da passieren, damit eben so ein System nicht festläuft?
Also ich bin tatsächlich ein Freund des Festhaltens an einer Schuldenbremse prinzipiell, würde ich sagen. Das ist tatsächlich so, man hat das ja mal genannt, das ist so wie ein Suchtmittel, dieses Schulden machen. Und das ist vielleicht auch richtig. Man ist immer einfacher, Geld auszugeben, als das Geld einzusparen. Und von daher sind gewisse Regeln, ob das in der heutigen Form der Schuldenbremse oder eine andere Form der Schuldenbremse ist, das kann man, glaube ich, hervorragend diskutieren. Aber dass es eine Art von Begrenzung gibt, damit man nicht denkt, ich bin 4 Jahre ins Parlament gewählt worden, jetzt geben wir schön viel aus, damit sich alle wohlfühlen und ich nächstes Jahr oder bei der nächsten Legislatur wiedergewählt wäre. Das ist zu kurzfristig, dieses Denken. Und von daher brauchen wir, glaube ich, institutionelle Regeln, Verfassungsregeln, die dem irgendwo einen Riegel vorschieben. Und die haben wir heute.
Ja, eigentlich, ja, eben.
Genau. Jetzt hatten wir eine Ausnahmesituation, wenn wir glauben, und ich glaube das, dass diese Corona-Krise ein Jahrhundertereignis ist, also etwas, was sich nicht alle 5 Jahre jetzt wiederholen wird, dann ist es natürlich auch gerechtfertigt zu sagen, jetzt müssen wir auch viel Geld in die Hand nehmen, können das nicht alles aus dem heutigen Budget leisten, sondern müssen das dann über viele Jahre verteilen. Ich denke, man muss den Schuldenabtrag nicht unbedingt über 100 Jahre verteilen, auch wenn es ein Jahrhundertereignis ist, aber es macht dann auch nicht unbedingt Sinn zu sagen, jetzt muss das in 3 Jahren alles zurückbezahlt werden. Also ich sage mal so, jemand, der sich privat ein Haus baut, die meisten jedenfalls wollen es auch nicht in 3 Jahren abbezahlen, weil sie glauben, das hält ein bisschen länger. Und wenn wir glauben, die nächste Jahrhundertkrise kommt dann wirklich in 100 Jahren oder meinetwegen auch in 50 Jahren oder in, vielleicht, wenn wir pessimistisch sind, schon in 20 Jahren, dann wäre das zumindest der Zeitraum, über den man die Schulden zurückführen sollte.
Müsste der Staat denn jetzt Corona-bedingte Schulden, die Unternehmen gemacht haben, müsste er diese Schulden erlassen und über einen längeren Zeitraum vielleicht abschreiben? Wäre das ein Weg, um die Wirtschaft auch am Laufen zu halten?
Also was viele von meinen Kollegen vorschlagen, was ich auch für sehr sinnvoll halte, ist, dass man sagt, dass man die Möglichkeiten, Verluste zurückzutragen, ausdehnt. Tatsächlich. Und sagt, Verluste, die erstmal gemacht worden sind, können letztendlich, solange sie noch nicht verrechnet worden sind, mit Gewinnen wieder mit Gewinnen verrechnet werden in der Zukunft. Das würde aus meiner Sicht sehr zielsicher auch die Unternehmen treffen, die tatsächlich wieder Gewinne machen irgendwann. Denn ein Unternehmen, was permanent nur Verluste macht, das hat auch nichts von einem Verlustvortrag. Dadurch spart es ja nicht. Also von daher wäre das eine gute Maßnahme. Das wäre sehr sinnvoll, das sehr weit auszudehnen. Die zweite Sache, die Sie angesprochen haben, halte ich auch für richtig, dass man sagt, Abschreibungszeiten sollte man verkürzen tatsächlich, also die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, damit man das schneller in Anschlag bringen kann. Das gilt insbesondere, denke ich, im Bereich Forschung und Innovation. Aber man kann auch darüber nachdenken, dass bei anderen Investitionen in Digitalisierung, in Klimaschutz zu befördern, um da nochmal einen Anreiz zu setzen. Denn in beiden Bereichen wird ja ein Großteil der Ressourcen der Investitionen aus dem privaten Bereich kommen. Also beim Klimaschutz denkt man etwa, dass das im Verhältnis 1:8 ist. Also das Achtfache, was der Staat aufwendet, wird von Privaten aufgewendet werden müssen. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Wenn die Stahlwerke, die Stromerzeuger etc. ihre Produktionsanlagen umrüsten, dann sind das private Investitionen. Das bezahlt ja nicht der Staat tatsächlich. Also wenn wir das befördern wollen, dann halte ich das für sinnvoll, die Abschreibungsmöglichkeiten da zu verbessern für die Unternehmen.
Was vielen Menschen ja Sorge macht, ist, dass in Deutschland zwar Vermögen vergleichsweise wenig besteuert werden, der Faktor Arbeit aber enorm belastet wird. Gleichzeitig sind wir ja eine schrumpfende Arbeitsbevölkerung. Das heißt, Sie haben gerade schon angesprochen, den Fachkräftemangel. Eigentlich müsste man doch alles tun, um den Faktor Arbeit zu entlasten, um auch den Anreiz zu schaffen, dass überhaupt gearbeitet wird. Müsste da eine neue Regierung nicht eben tatsächlich sich eine etwas größere Steuerreform mal auf die Agenda schreiben?
Das wäre sicherlich wünschenswert, aber es ist natürlich nicht trivial. Die Situation ist eben, das Kapital ist weitgehend mobil. Nicht alles Kapital ist mobil, also insbesondere nicht die Immobilien, deswegen heißen sie so. Die kann man prinzipiell stärker besteuern, hat natürlich auch Nebeneffekte, führt tendenziell zu steigenden Mieten, steigenden Eigentumskosten. Das bringt wieder andere Probleme mit sich. Das kann man aber besteuern, faktisch. Das mobile Kapital ist eben sehr schwierig zu besteuern, weil es sehr schnell eben auch Investitionen sich woanders ansiedeln. Zwar nicht so von einem Schlag, aber wir sehen schon, in manchen Branchen haben wir Reinvestitionsraten, die deutlich unter den Abschreibungsraten sind. Das heißt, es ist ein schleichender Deinvestitionsprozess. Da muss man aufpassen, dass dann irgendwann nichts mehr da ist. Und die Arbeit ist nicht ganz so mobil nach wie vor. Die Leute wandern eben doch nicht ganz so schnell aus.
Da gilt das Motto Pech gehabt.
Das ist so ein bisschen so, ja, dass man, der Staat nimmt es halt, wo er es kriegen kann, ja. Und das ist wahrscheinlich nachzuvollziehen und bedauerlich für uns alle, weil wir die Mehrheit nun mal tendenziell eher Arbeitnehmer sind als Kapitaleigentümer. Jedenfalls der Großteil der Einkünfte von den allermeisten Leuten kommt aus Arbeitseinkünften und nicht aus Kapitaleinkünften. Aber wir leben nun mal in einer freien Gesellschaft, wo man das Recht hat, auszuwandern. Ja, und wenn die Unternehmen auswandern, dann ist ja keinem geholfen, dass man die höher besteuert hätte, wenn sie denn geblieben wären. Ja, also von daher ist das, müssen wir uns leider den Realitäten in den Augen sehen, so bitter das leider ist.
Sie haben es schon angesprochen, Arbeitnehmer hier in diesem Land haben es da etwas schwerer als Vermögende. Aber bleiben wir mal bei dem Stichwort Ungleichheit der Vermögensverteilung. Da gibt es ja zwei Wege, da rauszukommen. Entweder Umverteilung, also Vermögenssteuer in welcher Form auch immer, oder aber die Förderung von Eigentum, also von Immobilien, von Aktien und so weiter. Da hinkt Deutschland ja auch im Vergleich zu anderen Staaten hinterher. Ich gehe mal davon aus, dass Sie den zweiten Weg, die Bildung von Eigentum auch in Arbeitnehmerhand, eher befürworten. Was könnte und müsste da passieren?
Ich bin ja ein bekennender liberaler Ökonom, und bei den Liberalen ist das so, dass die Vermögenssteuer letztendlich eine gewisse Ambivalenz gesehen wird. Tatsächlich, letztendlich kann man sich theoretisch überlegen, dass eine Erbschaftssteuer eigentlich auch sowas Ähnliches ist wie eine Vermögenssteuer. Mit dem Unterschied, das Vermögen wird nicht jedes Jahr besteuert, sondern im Durchschnitt alle 30 Jahre. Nämlich wenn es von einer Generation auf die andere übergeht, ist eben Teil des Vermögens weg. Dann meistens ein viel größerer als bei der jährlichen Vermögenssteuer. Und bei der Erbschaftssteuer sagen viele, naja, da sind so schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen ist das ja alles schon versteuertes Geld. Warum soll denn der Vererbende nicht mit seinem Geld machen dürfen, was er will, und das seinen Erben hinterlassen? Die andere Seite sagt dann, naja, aber aus Sicht der Empfänger, die haben doch gar nichts dafür getan. Das mag im Einzelfall nicht stimmen. Vielleicht hat man auch seine Eltern gepflegt oder was weiß ich gemacht. Ja, aber es wird als leistungsloses Einkommen begriffen häufig. Und dann gibt es bei den Liberalen, also die schwanken zwischen 0 und 100%, was die Erbschaftssteuer angeht. Je nachdem, ob man eher das Thema Chancengleichheit, gleiche Startbedingungen betont oder die Perspektive des Vererbers berücksichtigt und sagt, warum hat er nicht die Freiheit, mit seinem Geld zu tun, was er will? Also das ist eine ganz schwierige Frage, wo man auch, glaube ich, gar nicht so eine richtige Antwort irgendwie geben kann, sondern was zu den persönlichen Auffassungen irgendwo geschuldet ist. Gleichwohl, um jetzt auf die Frage zu kommen, halte ich das für richtig, dass man weitere Teile der Bevölkerung ermuntert, auch Vermögen zu bilden. Und ich halte das für sehr gut, was die Schweden machen, dass die das so ein bisschen subtil fast machen, sagen, steckt doch einen Teil eurer Altersvorsorge in Aktien. Es wird auch gemanagt in Fonds, steckt das bloß nicht alles in eine Aktie, dann habt ihr vielleicht alles verloren. Und die machen das ja in dem gewisser über dieses, was man Nudging nennt in den Sozialwissenschaften, dass man sagt, ihr müsst das nicht tun, aber wenn ihr nicht widersprecht, dann werden wir das erstmal so für euch machen. Und man muss dann also aktiv sagen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das alles jetzt verfrühstücken und kein Vermögen bilden. Und das zeigt sich ja in Schweden, dass das gar nicht so unerfolgreich ist. Und ich bin ganz froh, dass die neue Bundesregierung jetzt auch offenbar diesen Weg vorsichtig und langsam beschreiten will. Das wäre, glaube ich, ein guter Schritt, die Vermögensbildung ein bisschen zu stärken in Deutschland.
Zum Schluss vielleicht noch mal eine Frage zu der Verknappung von Arbeitskräften in Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung. Wir werden ja fast schubartig sehr, sehr viele Menschen verlieren auf dem Arbeitsmarkt und die wachsen eben nicht nach, einfach wegen der Geburtenentwicklung. Das bringt das Thema Zuwanderung nochmal neu auf die Tagesordnung. Jetzt gerade kamen Zahlen raus einer Studie, die sagen, also wir brauchen netto eine Zuwanderung pro Jahr von 400.000 Menschen in dieses Land, die wir eben dann auch in die Arbeitsprozesse integrieren müssen. Ist das aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers, eine realistische Größe? Also lässt sich das sozusagen auch so managen und ist das alternativlos?
Alternativlos ist ja gar nichts. Die Ökonomie ist ja die Wissenschaft, in der man versucht zu verstehen, wie Leute sich entscheiden. Wenn etwas alternativlos ist, dann gibt es keine Entscheidung. Also von daher denkt man, irgendeine Alternative gibt es immer. Die kann sehr schlecht sein, ja, aber nichts ist alternativlos.
Alternativlos für eine gute Zukunft.
Letztendlich, Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen und es klang auch schon eben an. In der Vergangenheit ist ein großer Teil der zusätzlichen Steuereinnahmen konsumtiv ausgegeben worden, insbesondere in die Rentenversicherung, die man immer, sag mal, attraktiver ausgestaltet hat in gewisser Weise. Der Zuschuss aus den Haushaltsmitteln wächst und wächst und wächst. Das wird ja längst nicht mehr, ist ja kein selbstfinanzierendes System mehr, sondern wird schon zu starken Teilen aus Steuermitteln.
Über 100 Milliarden pro Jahr ausgegeben.
Genau. Und die Prognose sind, dass das auch in nicht allzu kurzer Zeit auf 120 anwachsen wird. Also das sind schon erhebliche Summen. Und da ist auch die Gefahr, dass man das immer auskömmlicher gestaltet, weil wir natürlich in einer relativ alten Gesellschaft leben, die eben, wo der Wähler immer älter wird und tendenziell immer mehr wie ein Rentner denkt, sag ich mal so. Selbst wenn er vielleicht von der Verrentung noch 5 Jahre entfernt ist, denkt man wahrscheinlich schon darüber nach. Und von daher wird man dieses Problem nicht alleine durch Migration lösen müssen. Migration ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, dass man sagt, wir brauchen, das heißt natürlich auch Migration von Leuten in den Arbeitsmarkt faktisch rein. Also wir brauchen keine Migration von Rentnern, das verschärft das Problem tendenziell. Also wir brauchen eine Migration von Menschen in den Arbeitsmarkt, die möglichst jung sind im Sinn, damit sie möglichst lange auch in Deutschland arbeiten. Aber das ist ökonomisch vielleicht eine kleine Herausforderung, gesellschaftlich ist es wahrscheinlich eine größere Herausforderung. Das sieht man eigentlich in allen Ländern der Welt, dass das nicht ganz so einfach ist, weil sich dann doch die praktischen Probleme auftun. Die suchen eben auch eine Wohnung. Das führt nicht automatisch zu einer geringeren, zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, um das mal so vorsichtig zu sagen. Das bringt also eine ganze Reihe von weiteren Themen mit sich, die dann auch adressiert werden müssen, abgesehen von dem sozusagen kulturellen Zusammenhalt, den man sich wünscht, etc. Das sieht man ja, dass das nicht überall ganz so reibungslos funktioniert, wie man sich das wünscht, natürlich. Also von daher wird das eine Herausforderung sein. Gleichwohl ist das realistisch, ohne Migration nicht zu schaffen. Dass wir sagen, wir bleiben jetzt hier allein. Das würde dann ultimativ, muss man ganz nüchtern sagen, auch enorme Einschnitte irgendwann im Rentensystem bedeuten müssen. Also von daher haben Sie recht, es ist doch irgendwie alternativlos, auch sich damit anzufreunden, endlich, dass wir ein Einwanderungsland sind.
Japan macht das in gewisser Weise vor, wie man durch Produktivitätssteigerung eigentlich einen gut ausgebauten Sozialstaat erhält und trotzdem das Thema Zuwanderung im Griff hält. Das setzt aber voraus, dass eben erhebliche Mittel in Innovation, in Forschungsförderung und Ähnliches gehen. Müsste da auch bei uns etwas passieren? Also wirklich stärkere Investitionen, also auch mit öffentlichen Mitteln in den Bereich Forschung und Bildung?
Das ist sicherlich so. Japan steht allerdings so ähnlich wie wir. Der große Berg an Rentnern kommt auch noch in Japan. Also da darf man auch gespannt sein, ob das alles so problemlos weitergehen wird. Aber dennoch haben Sie recht. Wir brauchen Bildung, Innovationen. Das ist unser Kapital. Wir haben ja sonst nichts, hätte ich fast gesagt, außer den Menschen, die hier leben. Eben. Also wir können nicht wie Norwegen sagen, wir legen unsere Erdölreserven irgendwo gewinnbringend an und leben dann davon. Also von daher Ist es richtig? Wir müssen zusehen, dass wir wieder, sag ich mal, ein erstklassiges Bildungssystem haben. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, dass wir das heute nicht haben, das erstklassige Bildungssystem auf keiner Stufe, weder in den Grundschulen noch an den Universitäten. Das ist aber nicht nur eine Frage des Geldes, auch eine Frage des Geldes, aber ich sehe es natürlich auch an der Uni. Es sind eben doch zu sehr Behörden letztendlich im Gegensatz zu Universitäten in anderen Teilen der Welt, in denen man doch, ich sag mal, in gewisser Weise unternehmerischer denkt. Und das heißt natürlich, dass man stärker auf auch die Wünsche der Studierenden eingeht. Bei uns ist das immer noch sehr behördlich organisiert in gewisser Weise. Und das ist, glaube ich, für Bildungseinrichtungen nicht ideal. Reines Unternehmertum ist auch nicht ideal, aber ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Experimentieren, aber auch mehr Investitionen in dem Bereich sind das, was notwendig ist, damit wir hier, denn die Köpfe, die wir in Deutschland haben, sind das Kapital, was wir haben.
Dann nehme ich aus diesem Gespräch mit. Die Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Sie blicken vergleichsweise entspannt in die Zukunft, aber es gibt eine Menge zu tun für die Regierung, die jetzt an den Start geht.
Ich sage mal so, das ist ein bisschen wie beim Fußball. Man kann auch mal bei der Weltmeisterschaft in der Vorrunde als Gruppenletzter ausscheiden. Dann muss man aber auch wirklich was ändern danach und dann wird es auch wieder besser.
Gut, dann hoffen wir, dass ein Stück Hansi Flick auch in Olaf Scholz steckt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das aufklärende Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles klar, vielen Dank, Herr Hirsch, für das nette Gespräch.
Reinhören. Der Podcast.